Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wir werden heute das 5. Kapitel im Buch Jesaja abschließen und uns anschließend Kapitel 6 widmen, das eigentlich das 1. Kapitel sein müsste, denn es beschreibt den Anfang von Jesajas Dienst als Prophet. Zu Anfang werden wir von Jesaja noch ein paar weitere Auswirkungen des in der letzten Sendung beschriebenen sündhaften Lebens bildhaft beschrieben bekommen. Aber danach folgt etwas jüdische Geschichte und die Beschreibung von Jesajas Vision, mit der er zum Propheten berufen wurde. Sie erinnern sich, im 5. Kapitel des Jesaja-Buches, ziemlich genau in der Mitte, waren 6 sogenannte Weherufe zu finden, mit denen der Prophet Jesaja schwerwiegende Sünden des Volkes Juda beim Namen nannte. Er drohte den Menschen ernste Konsequenzen an, um sie aus ihrer Gleichgültigkeit herauszureißen. Im Anschluss an diese 6 Weherufe heißt es in Kapitel 5, Vers 25, »Darum ist der Zorn des Herrn entbrannt über sein Volk, und er reckt seine Hand wider sie und schlägt sie, dass die Berge beben und ihre Leichen sind wie Kehricht auf den Gassen. Und bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, sondern seine Hand ist noch ausgereckt.« Darum ist der Zorn des Herrn entbrannt über sein Volk. Dieser Vers hört sich komisch für die an, die nur über die Liebe Gottes reden wollen. Die Liebe Gottes ist Realität, und Sie können Gott nicht davon abhalten, Sie zu lieben. Aber, liebe Hörer, Gott hasst die Sünde. Wenn Sie also die Sünde lieben, wird er Sie immer noch lieben, aber Sie sollten dann sein Urteil erwarten. Der Zorn des Herrn ist über sein Volk entbrannt und nicht über die heidnischen Nachbarvölker Israels. Weiter heißt es, seine Hand ist noch ausgereckt. Wenn Israel zum Herrn gegangen wäre und sich ihm anvertraut hätte, hätte er es erlöst. Im Buch Jesaja wird natürlich über das Urteil des Herrn gesprochen, aber auch über seine Gnade. Die Herrschaft und die Gnade Gottes stehen nicht in Widerspruch zueinander. Wenn sie weiterhin in Sünde leben, wenn sie die Gnade Gottes ablehnen, dann werden sie erfahren, was die Herrschaft Gottes bedeutet. Im restlichen Kapitel werden wir beobachten, wie sich das Urteil Gottes anhäuft. So lesen wir zum Beispiel in Vers 30, »Und es wird über ihnen brausen zu der Zeit wie das Brausen des Meeres. Wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist's finster vor Angst, und das Licht scheint nicht mehr über ihnen.« Schauen Sie sich das heutige Land Israel einmal an. Viele Leute, die es bereist haben, kommen zurück und sagen, es ist sicherlich wunderbar, wir haben die Erfüllung der Prophezeiungen gesehen und erlebt, das Land wird zurückgewonnen. Sie reden und reden davon, wie sich die Prophezeiungen erfüllen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe Menschen, die immer noch in der Dunkelheit leben. Ich sehe Menschen, die weit von Gott entfernt sind. Ich sehe Menschen, die nicht in Frieden leben und Gott nötig haben. Heute leben sie dort in Angst und Bange und schweben in diesem Land in großer Gefahr. Das ist das Urteil Gottes, und mit diesem schließen wir Kapitel 5 ab. Chronologisch und logisch gesehen beginnt das Buch Jesaja eigentlich mit dem, was wir in Kapitel 6 nachlesen können. Es beschreibt eine Krise im Leben Jesajas und führt ihn zur Berufung zum Prophetendienst. Vor diesem Bericht gibt es keine Aufzeichnungen über sein Leben oder seine Beziehung zu Gott. Sein Wirken begann mit dem Tod des Königs Osia. In den Versen 1-4 werden der Zeitpunkt, der Ort, die Person, die Ehre und die Heiligkeit des Herrn in einer von Jesaja empfangenen Vision beschrieben. Betrachten wir zunächst den Zeitpunkt, den Ort und die Person. Jesaja berichtet in Vers 1, »In dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel.« Jesaja beginnt dieses Kapitel mit einer sehr traurigen Bemerkung, die uns zur Beerdigung von Usia führt. Usia war ein guter König gewesen. Jetzt ist er tot. Viele sind der Meinung, dass er der letzte große König des Südreiches Juda war und dass mit seinem Tod auch die Herrlichkeit des Herrn wich. Ich bin mir dessen nicht hundertprozentig sicher, aber geschichtlich gesehen hatte er Folgendes erreicht. Er hatte die Philister, Araber und Ammoniter unterworfen. Er hatte 52 Jahre lang regiert und das Land war gemäß Gottes Verheißungen während dieser Zeit materiell gesegnet worden. Der Theologieprofessor Franz Delitzsch schrieb dazu: Auch die nationale Ehre Israels starb mit König Usia und konnte bis auf den heutigen Tag nicht zurückerlangt werden. Dieser Aussage schließe ich mich an. In dem Jahr, als der König Usia starb, dachte Jesaja sich wahrscheinlich: Der gute König Usia ist tot, jetzt wird alles vor die Hunde gehen. Israel wird in Gefangenschaft geraten. Unser Wohlstand ist vorbei. Danach kommen eine Wirtschaftskrise und schließlich eine Hungersnot. In diesem Gemütszustand tut Jesaja das, was jeder Mensch tun sollte. Er geht in den Tempel. Er geht an den rechten Ort, an den Ort, wo er Gott begegnen konnte. In Psalm 29, Vers 9 steht: In seinem Tempel ruft alles Ehre. In Gottes Tempel entdeckt Jesaja, dass der wahre König der Nation gar nicht tot ist. Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Nicht ein irdischer König, sondern Gott sitzt auf dem Thron. Jesaja hatte uns schon ermahnt, uns nicht auf Menschen zu verlassen, deren Atem in ihrer Nase ist. Wenn ein Mensch ausatmet, weiß er nie so genau, ob er jemals wieder einatmen wird. Ein Mensch kann einen Herzanfall bekommen und sterben, einfach so. Verlassen Sie sich also nicht auf Menschen. Der alte König Usia ist tot, daran ist nichts zu ändern. Der Thron sieht also gerade etwas leer und trostlos aus. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass hinter diesem irdischen Thron der himmlische Thron steht. Jesaja sieht, wie der Herr auf einem Thron sitzt. Diese Vision können einige von uns Christen heute schwer gebrauchen. Ich aber kann keinen Grund erkennen, warum wir pessimistisch sein sollten. Heute ist der allerbeste Tag in der Geschichte der Welt. Ich lebe lieber heute als zu sonst irgendeiner anderen Zeit. Wenn einer sagt: Jetzt aber mal ehrlich, schauen Sie sich doch mal an, wie die Welt aussieht, was da abgeht. Schauen Sie sich doch an, was in unserem Land und in unseren Städten passiert. Nun, der Herr hat gesagt, dass es so kommen würde. Er sagte, dass Unkraut mit dem Weizen gesät würde. Und er ließ sie zusammenwachsen. Meine Aufgabe ist es heute, den Samen des Wortes Gottes zu säen. Ich weiß, dass daraus einmal eine Ernte entstehen wird. Und die baldige Ernte wächst schon tüchtig heran. Da gibt es keine Frage. Wir brauchen uns also keine Sorgen zu machen. Gott kümmert sich um die Ernte. Unsere Aufgabe ist es, den Samen zu säen. Das heißt, das Wort Gottes den Menschen zu geben, die es benötigen. Heute ist der allerbeste Tag des Lebens. Wussten Sie, dass das Wort Gottes mehr Menschen als je zuvor erreicht? Sogar dieses Radioprogramm erreicht mehr Menschen in einer halben Stunde, als ich in den ganzen Jahren von einer Kanzel aus erreichen konnte. Und seine Botschaft geht um die Welt. Es ist mir schon klar, dass die weltweiten Umstände Grund zur Sorge sind. Das Unkraut gedeiht prächtig, aber wir können auch sehr schwere Weizenähren sehen. Der Weizen hält mit dem Unkraut mit. Es ist schon aufregend, in der heutigen Zeit das Wort Gottes zu verbreiten. Als Jesaja also den Tempel betritt, wird ihm bewusst, dass der Herr immer noch auf dem Thron sitzt. Einige von uns sollten sich daran erinnern, dass Gott auch heute noch auf dem Thron sitzt. Er hört und er hört auch heute noch Gebete. Er bewirkt auch heute noch wunderbare Dinge. Im Tempel entdeckt Jesaja aber noch etwas anderes. Er stellt fest, dass Gott hoch und erhaben sitzt und dass sein Saum den Tempel erfüllt. Hierbei handelt es sich um die zweite Wahrheit, an die wir uns erinnern sollten. Gott ist hoch und erhaben. Was die Sünde angeht, kennt er keinerlei Kompromisse. Jesaja fährt in Vers 2 fort mit der Beschreibung seiner Vision. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Um den Thron herum befinden sich Seraphim. Diese Stelle ist eine der wenigen in der Bibel, in der diese Kreaturen des Himmels erwähnt werden. Uns ist so gut wie nichts über sie bekannt. Seraph bedeutet brennen. Dieses Wort wird im Zusammenhang mit Sühnopfern und Strafen Gottes verwendet. Anscheinend stehen sich Seraphim und Cherubim genau gegenüber. Die Seraphim stellen der Sünde nach, während die Cherubim die Heiligkeit Gottes schützen. Das Wort Seraph steht nie in Zusammenhang mit dem süßen Weihrauch oder dem süßlichen Brandopfer, die die Person Christi ansprechen. Seraphim sind aktiv, während Cherubim passiv sind. In den Büchern Hesekiel und Offenbarung werden beide als die lebendigen Kreaturen bezeichnet. Die Seraphim in Jesajas Vision schützen die Heiligkeit Gottes, der hoch und erhaben ist. Gott macht keine Kompromisse, was die Sünde angeht. Dafür bin ich ihm dankbar. Er macht keine Kompromisse mit Sünde in ihrem oder meinem Leben, da das Böse und die Sünde der Grund für alles Leid in dieser Welt sind. Die Sünde lässt Haare ergrauen und führt zu schlurfenden Schritten und hängenden Schultern. Sie zerbricht Familien und macht Leben kaputt und füllt das Totenreich. Ich bin froh, dass Gott keine Kompromisse mit ihr eingeht. Gott hat gesagt, dass er die Sünde hasst und vorhat, sie zu zerstören und sie aus diesem Universum zu entfernen. Auch heute geht Gott kompromisslos, vollständig und direkt gegen die Sünde vor. Er hat keineswegs vor, die weiße Fahne der Kapitulation der Sünde zu akzeptieren. Er hat vor, sie komplett aus diesem Universum auszumerzen. So spricht der Herr. Er ist hoch und erhaben. Liebe Hörer, Sie und ich, wir werden vor ihm in die Knie gehen müssen. Als Jesaja Gott auf dem Thron sah, fiel er auf sein Angesicht. Wie sehr doch die Gemeinde noch eine Vision Gottes braucht, und zwar nicht nur von seiner Liebe, sondern auch von seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Weil Gott heilig ist, verurteilt er die Sünde. Und er hat nie von mir verlangt, dass ich mich für ihn entschuldige. Deshalb tue ich das auch nicht. Gott ist wütend wegen der Sünde, und er wird die verurteilen, die sündig leben. Das hat er gesagt. Er hat aber auch gesagt, dass er ihr Freund ist und sie erretten wird. Sie müssen freilich auf ihn zugehen. Sie müssen an seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, glauben und ihm vertrauen. In Johannes 14, Vers 6 sprach Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Im Jesaja-Buch Kapitel 6 komme ich nun zu Vers 3. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Dieser Vers beschreibt die Heiligkeit und Ehre unseres Gottes. Er ist hoch und erhaben. Wenn wir ihn heute in dieser Position sehen würden, würden wir von unserem niederen Lebenswandel erlöst werden. Genauso würden einige Leute von dieser einfältigen Vertrautheit erlöst werden, die sie offenbar mit Jesus haben. Sie reden von ihm, als wäre er ihr Kumpel und als ob sie so, wie sie wollen, mit ihm reden könnten. Liebe Hörer, Sie können nicht einfach in die Gegenwart Gottes hineinspazieren. So etwas gestattet er nicht. Sie kommen durch Jesus Christus zum Vater. Nur so kann man sich ihm nähern. So wie sie sind, werden sie niemals in die Gegenwart Gottes treten können. Sie dürfen in seine Gegenwart treten, weil sie in Christus sind. Der Herr Jesus hat dies ganz deutlich gemacht, als er sprach: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nur wenn sie sein Kind sind, können sie mutig an den Gnadenthron herantreten. Auf sonstige Art und Weise können sie es vergessen. Ich lese Vers 4. und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Die Stimme ihres Rufens ist die Stimme der Seraphim, die Gottes Heiligkeit verkünden. Welche Auswirkungen diese wohl auf Jesaja haben werden? Wir lesen in Vers 5, »Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen.« Jesaja war schon vor diesem Erlebnis ein Mann Gottes. Es hatte aber trotzdem gewaltige Auswirkungen auf ihn. Die Reaktion Jesajas auf eine solche Vision ist revolutionär. Er spürt, dass er der Gegenwart Gottes nicht standhalten kann. Er vergeht. Als er Gott sah, sah er, dass er selbst nur ein winziges, machtloses Geschöpf war. Das Problem vieler von uns ist heute, dass wir nicht im Licht des Wortes Gottes wandeln. Wenn wir dies nämlich täten, könnten wir uns selber sehen. Davon spricht Johannes im ersten Kapitel seines ersten Briefes. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns immer wieder rein von aller Sünde. Wenn wir im Licht seines Wortes wandeln, werden wir genau das sehen, was Jesaja sah, nämlich, dass wir vergänglich sind und unreiner Lippen sind. Sie können nicht behaupten, dass Sie den Herrn jemals richtig gesehen haben, wenn Sie meinen, dass Sie es wert wären, dass Sie etwas Besonderes getan hätten oder dass Sie irgendeinen Anspruch Gott gegenüber hätten. Hiob hatte eine ähnliche Erfahrung wie Jesaja gemacht. Seine Reaktion lautete, »Darum spreche ich mich schuldig.« Hiob war ein gerechter Mensch, allerdings nicht frei von Selbstgerechtigkeit. In der Gegenwart seiner Freunde, die versuchten, ihn herunterzuziehen, konnte er seine Rechenschaft wahren. Sie nannten ihn einen verlotterten Sünder, aber er schaute ihnen geradewegs ins Auge und sagte, »So viel ich weiß, bin ich ein gerechter Mensch.« Aus seinem Blickwinkel hatte er recht, und somit gewann er den kindischen Weitpinkel-Wettbewerb mit seinen Freunden. Als Hiob aber in die Gegenwart des Allmächtigen trat, verlor er kein Wort mehr darüber, seine Gerechtigkeit zu wahren. Als Hiob erkannte, was er war, sprach er, »Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.« Wenn Sie, liebe Hörer, im Licht des Wortes Gottes wandeln, werden Sie sich selbst sehen. Sie werden entdecken, dass Sie auch als Kind Gottes immer noch das Blut Jesu Christi benötigen, um sich von aller Sünde zu reinigen. Sie werden sehen, dass andere Menschen dieselbe Reaktion hatten, als sie in die Gegenwart Gottes traten. Auf der Insel Patmos schrieb Johannes, »Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Als Daniel den Herrn sah, sprach er, »Ich blieb allein und sah dies große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir, jede Farbe wich aus meinem Antlitz, und ich hatte keine Kraft mehr.« So sah auch die Erfahrung von Saulus von Tarsus aus, aus dem Paulus der Apostel wurde. Nachdem Paulus dem Herrn begegnet war, hielt er sich selbst nicht länger für einen selbstgerechten Pharisäer, sondern für einen verlorenen Sünder, der die Erlösung benötigte. Aus diesem Grund konnte er schließlich schreiben, »Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet.« Er erkannte, dass er Jesus Christus brauchte. In Kapitel 6 des Jesaja-Buches hat uns Jesaja mit der Beschreibung seiner Vision und seinem Verhalten einige beeindruckende Anhaltspunkte für unsere eigene Einstellung Gott gegenüber gegeben. Wenn Sie meinen, dass Gott Ihr bester Kumpel wäre, sich mit Ihnen und ein paar weiteren Ihrer anderen Kumpel in einen Kreis setzen will und Bongo spielen will, dann liegen Sie falsch. Was wir heute benötigen, ist eine gesunde Ehrfurcht vor Gott. Er sitzt auf dem Thron, und wir sind seine von seinem Sohn erlösten Geschöpfe. Wir stehen noch nicht einmal annähernd auf einer Stufe mit ihm. Verhalten wir uns ihm gegenüber also dementsprechend mit der ihm gebührenden Ehrfurcht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung, wenn wir Kapitel 6 und die Vision Jesajas gemeinsam abschließen. Bleiben Sie bis dahin unserem erhabenen Gott befohlen.